Wollen wir uns dem Wort Gottes zuwenden. Unser Thema ist geheilt durch seine Wunden. Und dieses Thema nehmen wir aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24. Dort wird über Jesus gesagt, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid oder durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Wir haben bereits festgestellt, durch andere Schriftstellen, dass sich diese Stelle hier oder dieser Teil des Verses tatsächlich auf körperliche Heilung bezieht. So, Jesus ist am Kreuz nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern er ist auch für unsere Krankheiten gestorben. Amen. Und wir haben uns die Frage gestellt, dann ist Heilung ein zufälliges Ereignis. Manchmal wird jemand geheilt, manchmal auch nicht, wenn wir beten oder so. Oder hat das mit unserer Entscheidung zu tun? Und darüber wollen wir heute ein bisschen weitersprechen. Wir haben uns die Frau angeschaut mit dem Blutfluss, die zu Jesus kam. In Markus 5 finden wir diesen Bericht. Und im Vers 34 sagt Jesus zu dieser Frau, er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Wenn wir diesen Vers lesen, dann kommen wir automatisch zu dem Gedanken und zu dieser Frage, wenn ihr Glaube sie geheilt hat, kann dann mein Glaube mich heilen? In diesem Bericht sehen wir, wie keine Aktivität eigentlich von Jesus ausging, sondern alle Aktivität von der Frau ausging. Jesus ist nicht zu der Frau hingegangen, sondern die Frau kam zu ihm. Die Frau hat Jesus gesucht, nicht er hat sie gesucht. Nicht Jesus hat sie angerührt und gesagt, sei geheilt, sondern sie hat ihn angerührt und gesagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre, werde ich geheilt werden. Das ist die Sprache des Glaubens. Nicht vielleicht mal sehen, ich probiere es mal aus, sondern sie sagt, wenn ich das tue, wenn ich das schaffe, wenn ich es schaffe, mich durch die Menge durchzudrängeln und wenn ich es schaffe, ihn zu berühren, ja, dann werde ich geheilt werden. Das ist die Sprache des Glaubens. Woher hatte diese Frau Glauben? Sie hat von Jesus gehört. Wir haben festgestellt, Glauben kommt aus dem Hören. Und es heißt, als sie von Jesus gehört hatte, damit begann alles, sie hatte von Jesus gehört. So, und in dem Moment, wo sie den Saum seines Gewandes berührt, spürt sie, wie Kraft von ihm ausgeht in ihren Körper hinein und wie sie geheilt wird. Und Jesus merkt das auch. Jesus spürt diese Kraft, er nimmt das wahr. Er wendet sich um, er sagt, wer hat mich angerührt? Die Jünger sagen, Herr, die Menschenmenge bedrängt dich. Ja, das sind ganz viele Leute, die dich anrühren. Aber er meinte eine ganz bestimmte Berührung, die Berührung des Glaubens. Und dann wendet er sich dieser Frau zu und sagt, dein Glaube hat dich geheilt, als sie sich meldet und sagt, ich war's. So, er selbst, Jesus selbst sagt, der ausschlaggebende Faktor in diesem ganzen Ereignis, in diesem ganzen Prozess, ist dein Glaube. So, wenn der Glaube dieser Frau, diese Frau heilen konnte, kann unser Glaube uns heilen, kann mein Glaube mich heilen. Dieser Gedanke, allein dieser Gedanke, allein diese Frage, ihr Lieben, ist für viele Christen provozierend, ist für viele Christen anstößig. Denn es gibt viele Christen, die ein völlig anderes Glaubenskonzept haben. Ein völlig anderes Glaubenskonzept und einen völlig anderen Zugang überhaupt zu dieser Thematik. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Es gibt Gläubige, die eine sehr starke Betonung haben auf der Souveränität Gottes. Die Souveränität Gottes bedeutet, Gott ist ein souveräner Gott. Er tut, was er will, wann er es will. Und wir haben in keiner Weise irgendeinen Einfluss darauf und wir wissen auch nicht, was er tun will und wann er es tun will. Diese Denkweise, dieses Denksystem sagt letztendlich, alles ist vorherbestimmt. Alles ist vorherbestimmt. Und wir müssen es einfach so nehmen, wie es kommt. Wir müssen es akzeptieren. So, wenn du halt erfolgreich bist und gesund und es geht dir gut, dann kannst du dich freuen, dann ist das der Wille Gottes für dich. Und wenn du von einem Unglück ins andere stürzt und ständig irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden hast und all dein Bemühen einfach nur in Misserfolg endet, dann ist das auch der Wille Gottes für dich und dann musst du das auch akzeptieren. Denn am Ende ist alles, was geschieht, der Wille Gottes. Und es ist nicht so, als ob sich das irgendjemand ausgedacht hätte, einfach so, sondern es gibt tatsächlich Bibelstellen, mit denen du diese Denkweise, dieses Denksystem belegen kannst. Es gab einen bekannten Prediger und Theologen mit Namen Johannes Calvin, der zur Zeit der Reformation tätig war und der eine besondere Betonung auf dieser Lehre hatte. Deswegen bezeichnet man diese Denkweise und diese Sichtweise auch als Calvinismus. Johannes Calvin war durchaus ein guter Mann. Er wirkte ungefähr zur selben Zeit wie Luther, wie Zwingli. Und der Ansatz dieser Leute war, dass sie gesehen haben, dass die damalige Kirche, die katholische Kirche, viele Dinge falsch gemacht hat. Und sie haben das gesehen vom Wort Gottes her und sie sind dagegen aufgestanden. Und ihr Ziel war nicht, eine neue Kirche zu gründen, sondern ihr Ziel war es, auf Fehler und Fehlentwicklungen hinzuweisen, sodass Korrektur kommt. Aber die katholische Kirche war zu dem Zeitpunkt schon viel zu erstarrt, um diese Korrektur zu empfangen. So, das heißt, diese Leute, die diese Dinge anprangerten, die Reformatoren, wurden also aus den Kirchen rausgedrängt und so entstanden neue Kirchen, neue Gruppen, neue Gruppierungen. Der Reformator Johannes Calvin hat also besonders diese Lehre vertreten in diesem ganzen Zusammenhang. Alles ist vorherbestimmt. Ja, die Lehre von der Vorsehung, sagen wir im Deutschen. So, das heißt, nicht alle werden errettet, sondern nur die, die dazu vorherbestimmt sind, errettet zu werden. Das heißt, Jesus ist nicht am Kreuz für alle gestorben, sondern er ist nur für die gestorben, die vorherbestimmt wurden, errettet zu werden. Und es gibt welche, die sind von vornherein dazu vorherbestimmt, verdammt zu werden. Und für die gibt es keine Rettung, für die gibt es keine Erlösung. Und all das entspricht dem Willen Gottes, dem Ratschluss Gottes, den wir nicht verstehen, der für uns unfassbar und unbegreifbar ist. So, was auch immer geschieht, Gott wollte es so. Wenn wir da ein bisschen drüber nachdenken, stellen wir fest, das passt natürlich nicht in das Konzept eines liebevollen und guten Gottes. Und deswegen ist dieser Aspekt Gottes auch nicht sehr stark repräsentiert in dieser Strömung, in dieser Lehrmeinung. Sondern es gibt halt eine besondere Betonung auch auf dem Zorn Gottes und auf dem Gericht Gottes. Aus diesen Lehren ist diese theologische Strömung des Calvinismus entstanden. Und der Calvinismus hat einen starken Einfluss auf den gesamten Protestantismus. Wir haben verschiedene evangelische Kirchen zum Beispiel hier in Deutschland, und zwar nicht nur die evangelisch-lutherischen Kirchen, die ihren Ursprung auf Luther und auf seine Lehren zurückführen, sondern es gibt die sogenannten evangelisch reformierten Kirchen. Weiß nicht, ob ihr davon schon was gehört habt. Und die führen ihren Ursprung auf Calvin zurück und auf seine Lehren. Im Laufe der Zeit sind aus dieser Bewegung wieder andere Gruppierungen, andere Freikirchen entstanden, die geprägt worden sind von dieser Sichtweise, von dieser Vorstellung. Eine Gruppierung, die sehr stark davon geprägt worden ist, sind die Baptisten. Vielleicht manche von euch gehört. Ja? Das ist eine evangelikale Freikirche, in der ich auch aufgewachsen bin. Aber auch die Gemeinschaftsbewegungen, was wir heute kennen als landeskirchliche Gemeinschaft, sind sehr stark davon geprägt worden. Und auch die frühen Pfingstgemeinden, die entstanden Anfang des letzten Jahrhunderts, sind mehr oder weniger stark von dieser Theologie beeinflusst gewesen. Das hat damit zu tun, dass die Pfingstgemeinden, die sind ja auch nicht aus dem Nichts entstanden, sondern die Pfingstgemeinden sind aus der Gemeinschaftsbewegung heraus entstanden. Ende des 19. Jahrhunderts gab es einen sehr starken Hunger nach Gott, eine sehr starke Sehnsucht nach mehr von Gott. Und da entstanden viele verschiedene Gruppierungen, die eine Betonung hatten auf Heiligung, auf heiligem Leben, aber auch die sich ausgestreckt haben, die angefangen haben zu beten und sagen, Gott, es muss doch mehr geben. Und dann gab es Anfang des 20. Jahrhunderts eine gewaltige Ausgießung des Heiligen Geistes, eine gewaltige Erweckungsbewegung begann und die sich innerhalb von kurzer Zeit weltweit verbreitete. Und die wurde teilweise von den Leuten, die dafür gebetet hatten, angenommen, erfasst und gesagt, ja, das ist das, wonach wir gesucht haben. Aber die andere Hälfte hat das abgelehnt, weil das, was sie da erlebten, nicht den Erwartungen entsprachen, die sie hatten. Und so diese Bewegung spaltet sich und aus der einen Hälfte sind dann die Pfingstgemeinden entstanden. Inzwischen sind viele evangelikale Kirchen, viele evangelikale Gruppen liberalisiert. Das heißt, so einen richtigen, echten 100% Calvinismus findet man eher selten. Das sind eher relativ kleine Gruppen. Aber man merkt, dass in vielen Gemeinden ein Teil dieser Denkweise immer noch verhaftet ist. Die richtig extremen calvinistischen Gruppen, die wachsen auch nicht wirklich, denn wenn es sowieso vorherbestimmt wird, wer errettet wird, warum sollen wir dann noch evangelisieren? Ja? Die errettet werden sollen, die werden sowieso errettet. Ja? Ja, genau. Und deswegen sind diese Gruppen dann auch relativ klein. Und sie haben dann auch ihre Theologie entsprechend entwickelt, dass sie gesagt haben, ja, zum Ende der Zeit wird die wahre Gemeinde, die wirklichen Berufenen, das werden immer weniger werden. Und Jesus hat ja auch gesprochen, hat gesagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde und so. Und wir sind die kleine Herde, ja, die aushalten bis zum Ende. Ich bin nicht ein Vertreter dieser Theologie. Ich möchte euch einfach nur ein Bild malen, damit wir bestimmte Dinge verstehen. Ja? Damit wir bestimmte Dinge verstehen, bestimmte Zusammenhänge verstehen. Und vor allen Dingen wirst du wahrscheinlich früher oder später, wenn du mit anderen Christen in Kontakt kommst und begeistert bist über bestimmte Dinge, begeistert bist über die Liebe Gottes, begeistert bist über Glauben und dass wir durch Glauben mit verbunden sein können mit Gott und dass Gott ein Gott ist, der zu seinem Wort steht und dass wir das empfangen können, was er uns verheißt, dann wirst du früher oder später Christen begegnen, die darüber die Nase rümpfen oder sagen, ja, du bist extrem, du bist einseitig oder was weiß ich. Ja, also die das überhaupt nicht mögen werden, diese Denkweise. Eines der größten Probleme, was ich in diesem Denksystem sehe, ist am Ende der Gedanke, dass die Bibel, das Wort Gottes, relativiert wird. Ja? Das heißt, egal was hier drin steht, egal was hier verheißen ist, am Ende macht Gott, was er will. Ja? Und wir können nicht verstehen, wieso und weshalb und warum. Und wir können auch nicht verstehen, warum das, was er hier verheißen hat, jetzt gerade nicht zustande gekommen ist. Ja. Und das ist natürlich frustrierend. So, das heißt, am Ende werden tatsächlich die Aussagen der Bibel in Frage gestellt oder die Verheißungen Gottes in Frage gestellt und relativiert. Dieses Denksystem beinhaltet in der radikalen Variante auch, dass alle Entscheidung, die ich treffe, Illusion ist. Ja, das heißt, Entscheidungen, die ich treffe, das ist nur in meiner Vorstellungskraft. Denn am Ende ist schon vorherbestimmt auch, wie ich mich entscheiden werde. So, das heißt, es gibt eigentlich am Ende auch gar keinen freien Willen. Der freie Wille wird komplett in Frage gestellt. Im Übrigen gibt es eine andere Religion, die von dieser Denkweise auch sehr, sehr, sehr stark geprägt ist. Das ist der Islam. Der Islam hat genau diese Denkweise. Alles, was passiert, entspricht dem Willen Allahs. Wir können den Willen Allahs nicht verstehen. Wir können uns zwar Mühe geben, aber am Ende ist alles vorherbestimmt und wir sind dem ausgeliefert. Es gibt auch philosophische philosophische Denkansätze, die diesem Konzept folgen. Und es gibt auch Physiker, das ist so eine Vermischung zwischen Philosophie und Physik, die diesem Denkansatz folgen. Ja, weil am Ende wird alles durch alles beeinflusst und diesem Denksystem kann man auch als Atheist wunderbar folgen, ja, denn alles wird von der Materie gesteuert, wir sind nur Materie, so, das heißt, alles, was in unserem Kopf passiert, sind einfach nur irgendwelche elektrischen Ströme. Und das wird verursacht durch Atome und Elektronen und eins stößt das andere an und am Ende kommt das alles so, wie es kommt. Dieses gesamte Weltbild beruht zumindest teilweise auf einer falschen Vorstellung von Gott. Was wir verstehen müssen, Gott ist nicht ein Teil unseres Universums. Er ist der Schöpfer unseres Universums. Wenn er der Schöpfer unseres Universums ist, dann kann er nicht ein Teil davon sein. Ist das logisch? Ja? Wenn er der Schöpfer unseres Universums ist, dann kann er nicht ein Teil davon sein. So, was macht unser Universum aus? Also, heute wird es ein bisschen theologisch, philosophisch. Bleib bei mir. Ja? Es wird zum Schluss auch noch ganz praktisch, okay? Aber ich möchte, dass wir diese Dinge verstehen und dass wir diese Hintergründe verstehen. Unser Universum besteht grundsätzlich aus drei Komponenten. Und diese drei Komponenten bedingen sich gegenseitig. Du sagst, ja, das wird aber jetzt wirklich ganz philosophisch. Okay, lass uns zur Bibel gehen. Wollen wir zur Bibel gehen? Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag auf 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Und dort finden wir diese drei Komponenten. Erste Mose 1, Vers 1, da heißt es, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Im Anfang, was bedeutet das? Zeit. Anfang ist ein Begriff für Zeit. Nur dort, wo es Zeit gibt, gibt es auch Anfang und Ende. Nachvollziehbar? Ja. Gott war schon da vor diesem Anfang. Gott existiert außerhalb dieses Anfangs. Sonst könnte er nicht am Anfang erschaffen. Ist das logisch? Ja. Was hat er erschaffen? Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Was ist Himmel? Ich habe es extra mal nachgelesen im Hebräischen. Dieses Wort im Hebräischen bedeutet tatsächlich den Himmel, den wir über uns sehen. Ja? Im Englischen gibt es zwei verschiedene Begriffe, Sky und Heaven. Ja? Sky ist das Blau, was wir über uns sehen. Heaven ist das, wo Gott wohnt. Und hier dieser Begriff im Hebräischen bedeutet tatsächlich der Himmel, das, was uns umgibt. Physikalisch können wir einfach sagen Raum. Raum. Zeit, jetzt haben wir Zeit. Vielleicht sollte ich es mal aufschreiben. Zeit, dann haben wir Raum. Und was hat er noch erschaffen? Himmel und Erde. Was ist die Erde? Materie. Okay? Diese drei Sachen bedingen sich untereinander. Wenn wir nur Materie hätten und keinen Raum, wo würde die Materie sein? Ja? Wenn wir keine Zeit hätten, wann wäre die Materie an einem bestimmten Punkt im Raum? Hängt alles zusammen. So, das ist, was Gott geschaffen hat. Ist manchmal überraschend, was in einem Bibelvers steckt, oder? 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Im nächsten Vers heißt es, und die Erde wurde wüst und leer und so weiter und so fort. Und dann lesen wir weiter, wie Gott einzelne Dinge erschuf. Und alles war sehr gut. Warum war vorher alles wüst und leer, wenn Gott es erschaffen hat? Wie wurde das wüst und leer? Das ist eine Frage, über die ich heute nicht sprechen möchte. Aber es gibt Denkansätze, die sagen, dass die Erde durchaus, weiß ich, wie viele Millionen Jahre alt sein kann und dass zwischen Vers 1 und Vers 2 Millionen von Jahren gelegen haben. Das ist möglich. Du sagst, ja, warum sagt die Bibel nicht mehr darüber? Wahrscheinlich, weil es für uns erstmal nicht relevant ist, für uns nicht wichtig ist für unser Leben. Okay? Nur mal so ein bisschen zum Nachdenken. Aber lasst uns bei diesem Punkt bleiben jetzt hier und lasst uns nochmal sehen, Gott existiert außerhalb dieses Universums, das definiert wird durch Zeit, Raum und Materie. Er existiert außerhalb davon. Er ist der Schöpfer dieses Universums. So. Und weil wir innerhalb dieses Universums existieren und Teil dieses Universums sind, ist es sehr schwer für uns, uns Gott vorzustellen. Es geht über unsere Vorstellungskraft. Und jetzt zeige ich euch, wie diese ganze Thematik der Souveränität und Vorhersehung Gottes zu einem Irrtum führen kann. Dieser Pfeil stellt Zeit dar. Das ist ein Zeitstrahl. Ja? Können wir jetzt mal irgendwie so hier an der Stelle in der Mitte der Zeit, das ist die Christi Geburt, ja, Beginn unserer Zeitrechnung, also nach Christus, vor Christus. Hier irgendwo ist Adam. Und dann haben wir hier Abraham und dann haben wir hier David. Und irgendwo haben wir hier dann das Jahr 2019. Okay, hier haben wir das Jahr 0. Das ist, wie wir Zeit wahrnehmen. Könnt ihr das ein bisschen sehen? Okay, schwierig. Okay, so nehmen wir Zeit wahr, linear. So. Und wenn wir jetzt versuchen, uns Gott vorzustellen, wir befinden uns also hier irgendwo auf dem Zeitstrahl, dann ist Gott mit uns auf dem Zeitstrahl, nur dass er mehr weiß als wir. Er weiß alles. So, er weiß, was in Zukunft passieren wird. Ja? Wir wissen auch manchmal, was in Zukunft passieren wird. Ja, wir wissen manchmal, was in Zukunft passiert. Heute früh hast du vielleicht zu deinem Kind gesagt, pass auf, zappel nicht so rum am Tisch, gleich schmeißt du die Milch runter. Ja, und wer hat das schon mal erlebt, dass direkt danach das passiert ist? Ja, die Kinder haben weitergezappelt, bumm, die Milch runter. Ja, so, wir haben auch vorhergesehen, was passieren wird. Ja, aber Gott sieht nicht nur das eine, sondern Gott sieht halt alles. So, das heißt, er ist mit uns hier irgendwo auf diesem Zeitstrahl und er sieht irgendwie schon alles, was passieren wird. Und an der Stelle ist der Irrtum. Denn Gott befindet sich nicht mit uns auf diesem Zeitstrahl. Denn wir hatten gesagt, Gott existiert außerhalb unseres Universums. Okay? Lasst mich euch ein anderes Modell anbieten. Was ist, wenn Zeit nicht linear ist, sondern wir uns Zeit vorstellen könnten wie ein Kreis? Und Gott befindet sich nicht irgendwo mit uns auf diesem Zeitstrahl, sondern Gott befindet sich hier. In der Mitte. Und zur gleichen Zeit, im gleichen Moment, sieht er diesen Moment unserer Zeit und ist in diesem Moment unserer Zeit und in diesem Moment 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 und in diesem Moment. Im gleichen Moment. Ja, für uns sind das Tausende von Jahren. Hier. Aber Gott ist, er ist in jedem dieser Momente zur gleichen Zeit. Okay? Gibt es dafür für diese Denkweise gibt es dafür Anhaltspunkte in der Bibel? Gut, dass du fragst. 2. Mose Kapitel 3. Hier finden wir diese Begegnung, die Mose mit Gott hat. Und Gott sagt, ich werde mein Volk befreien aus der Sklaverei Ägyptens. Du musst die ganze Geschichte mal im Zusammenhang lesen. 2. Mose 3. Gott sagt, ich werde mein Volk befreien aus der Sklaverei Ägyptens. Und Mose sagt, Halleluja, wie wunderbar, großartig. Das ist klasse, Gott, das machst du richtig. Und das nächste, was Gott sagt, ist, Mose, ich werde es durch dich tun. Manche sagen, das ist der Moment, wo Mose anfing zu stottern. Was? Wie? Was jetzt? Durch mich? Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und wenn ich zu denen hingehe, was soll ich denn sagen, wer mich gesandt hat? Die Ägypten, wir leben in einer Welt, wo es haufenweise Götter gibt. Alle möglichen Götter. Was soll ich sagen, wer hat mich gesandt? Ich bin Vers 13, 2. Mose Kapitel 3, Vers 13. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Aus diesem ich bin ist im Hebräischen abgeleitet dieses Jehova oder Yahweh. Ja, Yahweh. Ich bin. Könnt ihr es ein bisschen besser verstehen? Gott, wer bist du? Ich bin. Ich bin. Nicht ich werde sein oder ich war, sondern ich bin. Das heißt, ich bin derjenige, der existiert außerhalb eures Universums, außerhalb von Zeit und Raum und Materie. Ich bin. In jedem Moment eurer Zeitgeschichte. Ich bin. Das Knacken, was wir jetzt so ganz leise hören, das sind so die Gehirnwindungen bei manchen. Und ich gebe zu, dass dieses Konzept für unseren menschlichen Verstand schwer zu erfassen ist. Und wenn wir es missverstehen, führt es zu Fatalismus. Was ist Fatalismus? Das bedeutet, eigentlich ist am Ende alles egal. Ja? Am Ende ist alles egal, egal was ich mache, egal was ich tue, egal wie ich lebe. Ja? Weil Gott ja alles sowieso schon vorher weiß und alles ist vorherbestimmt. Das bedeutet aber in der Konsequenz, denkt mal bitte diesen Gedanken ein bisschen weiter. In der Konsequenz bedeutet das, wenn alles schon vorherbestimmt ist, dann trage ich auch keine Verantwortung. Ich trage keine Verantwortung, denn ich habe keinen Einfluss auf das Geschehen dieses Universums. Und wenn ich keine Verantwortung trage, dann hat Gott auch kein Recht, mich zur Rechenschaft zu ziehen. Zu sagen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Ja, ich habe das gemacht, ich habe gar nichts gemacht. Das ist das, was vorher bestimmt war, ist einfach passiert. Aber das ist nicht die Grundaussage der Bibel. Könnt ihr das sehen? Das heißt, wenn ich keine Verantwortung für mein Leben habe, dann habe ich auch keine Verantwortung für mein Verhalten. Dann habe ich keine Verantwortung für meine Entscheidungen. Denn es war ja alles am Ende doch vorherbestimmt. Das heißt, Gott hat kein Recht, mich für falsche Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen. Und Gott hat auch kein Recht, mich zu verurteilen. Ja gut, aber er ist eh über mir. Das heißt, er hat mich halt gemacht, dazu verurteilt zu werden. Ihr Lieben, es gibt tatsächlich Bibelstellen, speziell Römerbrief Kapitel 9, die diese Denkweise zulassen. Eigentlich beruht das gesamte theologische, oh bitte geht jetzt nicht zu Römer 9, das gesamte theologische Konzept des Calvinismus beruht auf Römer 9. Ja? Das Problem ist, dass alle anderen Kapitel einschließlich Römer 8 und Römer 10 ignoriert werden. Ja, und das finde ich problematisch. Und wenn du Fragen hast zu einer dieser Schriftstellen, wenn du Fragen hast zu Römer 9, die Wahrscheinlichkeit, wenn du mich fragst, dass ich sage, ich weiß es nicht, ich habe keine Antwort darauf, wie das gemeint ist, diese Wahrscheinlichkeit ist hoch. Gott hat angefangen, mir bestimmte Dinge zu zeigen, auch über Römer 9, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich darüber predigen kann. So, und es gibt ganz gewiss etliche Aussagen der Bibel, wo ich sage, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß nicht, wie das in das ganze große Bild reinpasst. Aber es gibt zu viele andere Dinge, die ich weiß und von denen ich sicher bin. Okay? Und ich weiß, dass Gott ein gerechter Gott ist. Ich weiß, dass Gott ein guter Gott ist. Und ich weiß, dass ich eine Verantwortung für ihn habe, vor ihm habe, für mein Leben. Schaut mal, wenn wir jetzt mal Römer 9 ein bisschen beiseite stellen und schauen uns den Rest der Bibel an. 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Im Vers 27 heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Wir sind in das Ebenbild Gottes geschaffen. Okay? Das heißt, wir sind nicht nur Teil dieses Universums, sondern wir sind gleichzeitig auch verbunden mit einer anderen Welt. Oder wir haben etwas an uns oder von unserem Wesen her, das in der Lage ist, mit dieser anderen Welt verbunden zu sein. Die Bibel nennt es unseren Geist oder unser Herz. Paulus nennt es den inneren Menschen, den inneren, den verborgenen Menschen des Herzens. Was uns ausmacht, was uns unterscheidet von allen anderen Teilen der Schöpfung, ist tatsächlich, dass wir bewusste Entscheidungen treffen können. Dass wir bewusste Entscheidungen treffen können. Und wir finden das verdeutlicht direkt im nächsten Kapitel. So, jetzt sind wir schon, ja, wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde rum und wir sind bei 1. Mose 2. So, bis Offenbarung dauert es noch eine Weile heute, okay? Ja, keine Angst, meine Kinder, die müssen heute noch fahren. okay. 1. Mose 2. Ich lese Vers 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, musst du sterben. Was ist das? Entscheidung. Verantwortung. Gott fordert den Menschen heraus zu einem Gehorsam, der beruht auf Glauben, auf Vertrauen. Auf dem Vertrauen auf den Charakter Gottes. Vertrauen auf die Liebe Gottes. Lass mich nochmal zu diesem Bild zurückkommen. Gott ist hier. Okay? Über hier müssen wir uns nicht so viel Gedanken machen im Moment, denn wir befinden uns hier. Okay? Und hier oder hier, egal, die blaue Linie, das ist das Universum, das ist der Raum, den Gott für uns geschaffen hat. Und unser Universum, unsere Welt ist beeinflusst von unseren Entscheidungen. Okay? Egal oder unabhängig davon, dass Gott hier ist und weiß, wie wir uns aus unserer Sicht in 5 Jahren entschieden haben werden. Ja? So, Gott weiß schon, ob du heute zum Mittag Döner essen wirst oder Pizza. Okay, ja? Aber welche Relevanz hat das erstmal für mich? Keine. Ich muss immer noch die Entscheidung treffen. Spätestens, wenn ich im Restaurant bin und wenn der Kellner neben mir steht, okay, dann muss ich sagen, okay, Pizza oder Döner. Ich muss eine Entscheidung treffen. Das ist Teil des Universums, in dem ich bin, in den Gott mich reingesetzt hat. Seid ihr bei mir? Könnt ihr mir folgen? So, unser Leben besteht aus Entscheidungen, die wir treffen. So aus unserer Sicht, aus unserer Lebenssicht sind diese Entscheidungen auch frei. Ich würde den Begriff der Vorherbestimmung, oder sagen wir mal so, ich mag diesen Begriff der Vorherbestimmung nicht. Denn das ist irgendwo so hier auf dieser Leiste. Gott weiß, wie ich mich entscheiden werde. Gott weiß jetzt schon, Pizza oder Döner, okay? Aber das entbindet mich nicht von meiner Entscheidung und von meiner Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen. Und schau, das ist eine der Grundbotschaften der Bibel. Dieses Konzept findest du tatsächlich weitestgehend in jedem Kapitel, in irgendeiner Art und Weise. Okay? Und deswegen sage ich, das ist das, was ich weiß. Und deswegen bin ich dem Calvinismus gegenüber sehr, sehr skeptisch. Lasst mich euch rasch 2 Beispiele zeigen. Das erste im Alten Testament, 5. Mose Kapitel 30, Vers 19. Das ist eine Stelle, die muss man sich mal reinziehen. 5. Mose Kapitel 30, Vers 19, die beschreibt genau das, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe. Unsere Verantwortung, Entscheidungen zu treffen. 5. Mose 30, Vers 19. Pass auf. Elberfelder Übersetzung. Ich lese aus der Elberfelder, weil die Elberfelder mir hier besonders gut gefällt. Gott redet hier. Und was sagt er? Er sagt, ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt. Den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommenschaft. Gott sagt, ich lege euch Segen und Fluch vor. Ich lege euch Leben und Tod vor. Und du wählst. Weiß nicht, was Johannes Calvin zu dieser Stelle sagen würde. Du wählst. Okay? Du wählst. Das ist die Aussage. Du wählst. Du kannst Leben oder Tod wählen. Du kannst Segen oder Fluch wählen. Du sagst, ja, aber Gott ist ein souveräner Gott. Ja, Gott ist ein souveräner Gott. Und in seiner Souveränität hat er uns diesen Rahmen der Wahl vorgelegt. Er hat uns keine 3 Optionen gegeben, er hat uns keine 4 Optionen gegeben, sondern er hat uns 2 Optionen gegeben. Das ist seine Souveränität. Seid ihr bei mir? Ja? Das ist seine Souveränität, das hat er gemacht, so hat er das entschieden. Er hat entschieden, dass so dieses Universum funktioniert, in dem wir uns befinden. Er sagt, das ist der Rahmen, der euch, wenn du sagst, naja, Leben, naja, Tod, naja, gibt es nicht noch was Drittes? Nein. Gott sagt, ich lege es euch vor. Ich. Schau, es beginnt mit Gott. Es beginnt nicht mit uns. Es beginnt mit Gott. Gott sagt, ich lege es euch vor. Ich habe diesen Rahmen gesetzt. Und ihr wählt. Ihr wählt. Ihr wählt. Nicht alles, was auf dieser Erde geschieht, entspricht dem vollkommenen Willen Gottes. Das ist was wir wirklich unterscheiden müssen. Es gibt den vollkommenen Willen Gottes, der geschieht im Himmel, uneingeschränkt. Ja? Der vollkommene Wille Gottes geschieht im Himmel, uneingeschränkt. Aber Gott hat sich dafür entschieden, sich einzuschränken hier auf dieser Erde, indem er einen Teil der Autorität, die er hat, an uns abgegeben hat. Diese Verantwortung, zu Entscheidungen zu treffen. Er hat es zum Teil an uns abgegeben. Und deswegen sind wir ihm dafür auch rechenschaftspflichtig. So, das heißt, er wird Dinge zulassen, auch wenn sie nicht seinem vollkommenen Willen entsprechen. Lies mal das Alte Testament. Gottes Plan, Gottes vollkommener Wille war es nie, dass das Volk Israel einen König haben sollte. Aber das Volk war damit nicht zufrieden, die waren damit nicht happy. Die haben gesagt, oh, alle anderen haben einen König, wir fühlen uns hier benachteiligt. Ja, wir möchten auch einen König. Und irgendwann hat Gott gesagt, okay, ich gebe euch einen König. Und er hat das zugelassen. Nun, mit Saul, das ging ziemlich schief. David hat eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Aber unterm Strich waren die Könige nicht so ein großer Segen für die Nation. Aber Gott hat das zugelassen und Gott hat David gesegnet, Gott hat das Volk durch David gesegnet, soweit das möglich war, aber es war nie sein vollkommener Wille. Seid ihr bei mir? Ja. So, nur weil Gott etwas zulässt, heißt das nicht, dass das seinem vollkommenen Willen entspricht. Gottes vollkommener Wille war niemals, dass sein Volk 40 Jahre durch die Wüste zieht zwischen Ägypten und dem verheißenen Land. Das war niemals der vollkommene Wille Gottes, sondern es beruhte auf der Entscheidung des Volkes. Es ist passiert. Es war nicht Gottes Wille, aber weißt du was? Gott war mit ihnen 40 Jahre in der Wüste. Er hat ihnen Essen gegeben, er hat ihnen Wasser gegeben. Sie hatten tagsüber eine Klimaanlage, sie hatten nachts eine Heizung. Du sagst, wow, davon habe ich noch nichts gelesen. Lies nochmal. Er war bei ihnen als eine Wolkensäule bei Tag. Was macht eine Wolke in der Wüste? Spendet Schatten. Und in einer Feuersäule bei Nacht, was macht Feuer? Es gibt Wärme. Er hat sie beschützt, er hat sie bewahrt. Er war mit ihnen in der Wüste. Aber es war niemals sein vollkommener Wille. Seid ihr bei mir? Das ist sehr, sehr wichtig, worüber wir heute sprechen. Das ist sehr, sehr, sehr grundlegend. Wenn wir zum Neuen Testament gehen, Johannes Evangelium Kapitel 1, auch ein Vers, den du wahrscheinlich kennst. Hier ist die Rede von Jesus, hier wird über Jesus was gesagt. Johannes 1, Vers 11 und 12. Da heißt es über Jesus, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. In der Luther-Übersetzung heißt es, er kam in sein Eigentum, in sein eigenes. Aber die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Persönliche Entscheidung, ihn aufzunehmen, ihn einzuladen, ist eine persönliche Entscheidung. Gott ist hier. Das heißt, er weiß. Also das ist für uns heute. Heute, das ist für uns morgen. Okay? Gott ist im gleichen Augenblick hier. Und er ist im gleichen Augenblick hier. Okay? Das heißt, für Gott ist das nicht heute und das morgen, sondern er ist, ich bin. Ich bin. Okay? Aber aus unserer Sicht, in unserer Denkweise, kann man sagen, er weiß, wer ihn morgen aufnehmen wird, wer ihn morgen einladen wird. Ja? Das ist aber aus unserer Sicht, weil wir denken in der Kategorie Zukunft, morgen. Ja. Nichtsdestotrotz befinden wir uns nicht hier, wir befinden uns hier. Und deswegen aus unserer Sicht ist die Entscheidung wichtig. Aus unserer Sicht ist die Entscheidung wichtig. Die Entscheidung, ihn aufzunehmen. Ihn einzuladen. So, jetzt sind wir einen ganz, 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 ganz weiten Weg gekommen. Wir haben angefangen bei 1. Mose. Und ich möchte jetzt versuchen, das Ganze zusammenzufassen. Bitte gebt mir nochmal 10 Minuten, okay? Was hat das Ganze mit Glauben zu tun? Wir haben das letzte Mal gehört oder das vorletzte Mal irgendwann im Laufe dieser Serie, Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Aber gleichzeitig ist auch Glauben eine Entscheidung. Das findest du im Markus Evangelium Kapitel 11. Wir haben diese berühmten Verse gelesen, Markus 11, 23 und 24. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, heb dich und empor und wirf dich ins Meer, nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Weißt du, was im Vers direkt davor steht? Da sagt Jesus, habt Glauben an Gott. Das sagt er zu seinen Jüngern. Er sagt, habt Glauben an Gott. Der Originaltext, der griechische Grundtext, lässt auch eine andere Übersetzung zu, nämlich die Übersetzung, habt den Glauben Gottes. Wörtlich eigentlich, habt Glauben Gottes. Das heißt, wir könnten es auch so übersetzen, habt Gottes Art von Glauben. Auf diesen Unterschied will ich überhaupt nicht eingehen, denn egal wie du für dich diesen Vers übersetzt, es ist immer ein Imperativ. Es ist eine Aufforderung, eine Entscheidung zu treffen. Seid ihr bei mir? Ja? Es ist eine Aufforderung, eine Entscheidung zu treffen. Lest mal den Zusammenhang. Jesus geht nach Jerusalem. Von Bethanien aus. Er hat Hunger, er sieht einen Feigenbaum. Und es sollten Feigen an diesem Baum sein. Aber es waren keine. Jesus ist enttäuscht. Und er sagt, von heute an wird niemand mehr Feigen von dir essen. Als sie wieder zurückkommen, kommen sie an dem gleichen Baum vorbei. Der Baum ist verdorrt von der Wurzel an. Die Jünger sind, boah, wow, Jesus, cool. Hast du es gesehen? Jesus ist nicht überrascht. Das ist seine Antwort an die Jünger. Er sagt, habt Glauben an Gott. Habt den Glauben Gottes. Autorität. Und dann sagt er diese Worte, wenn ihr sprecht zu diesem Berg. Mit anderen Worten, ich habe zu einem Feigenbaum gesprochen. Ihr seid total beeindruckt. Leute, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Wenn ihr Glauben habt, könnt ihr zu Bergen sprechen. Zu Bergen. Und sie werden euch gehorchen. Und dann sagt er in Vers 24, darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Imperativ, Entscheidung, eine Entscheidung. Okay, Gott, ich glaube dir. Ich glaube deinem Wort. So, Glauben ist eine Entscheidung. Lasst mich euch eine weitere Bibelstelle zeigen im Hebräerbrief Kapitel 2. Wir hatten gesagt, der Glauben kommt aus dem Hören. Er kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Aber es ist kein Automatismus. Ja? Du sagst, oh super, es gibt ja jetzt Hörbibeln. Ich lege mir diese CD ein, ja, CD 1. Mose, ja. Vielleicht habe ich sogar einen Wechsler oder habe das alles schön auf MP3. Ja, heutzutage hört man ja kaum noch CDs, oder? Ne? Man ist ja alles MP3 oder was weiß ich. Also ich habe die ganze Bibel eigentlich auf meinem Handy als Hörbibel. So, das mache ich an, schalte auf endlos und höre das nonstop, nonstop, nonstop. Das heißt, in ein paar Wochen wird es niemand auf dieser ganzen Erde geben, der größeren Glauben hat als ich. Spar es dir, das auszuprobieren, es wird nicht funktionieren. Kann ich dir schon mal verraten. Warum nicht? Hebräer 4, Vers 2. Hebräer 4, Vers 2. Da heißt es, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht. Wow, sie haben das Wort gehört und es hat ihnen nichts genützt? Wieso das? Weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Es ist unsere Entscheidung, das Wort mit Glauben zu verbinden. Okay? Es ist unsere Entscheidung, das Wort mit Glauben zu verbinden. Wir haben hier in unserer Gegend ganz interessantes Wetter. Heute scheint die Sonne und es ist sehr warm. Es gab in den letzten Wochen Tage, wo auch die Sonne geschienen hat und es war überhaupt nicht warm. Ja, also vor allen Dingen dann im Schatten nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Neulich habe ich, bevor ich rausging, erstmal aufs Thermometer geguckt. Habe gesagt, okay, erstmal gucken, was sagt das Thermometer? Brauche ich eine Jacke? Muss ich eine Jacke mitnehmen oder nicht? Jetzt stell dir vor, du willst aus dem Haus gehen, du warst heute noch nicht draußen und ich sage, boah, ist echt warm heute, du brauchst keine Jacke. Du kannst deine Jacke zu Hause lassen. Okay? Dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du glaubst mir oder du glaubst mir nicht. Ob du mir glaubst oder nicht, hat natürlich mit deiner Erfahrung zu tun, die du mit mir hast. Wie zuverlässig bin ich in der Wetterbeobachtung und im Ablesen des Thermometers? Aber am Ende musst du dich entscheiden. Glaubst du mir, dass das, was ich sage, stimmt, wirst du deine Jacke wieder ausziehen und an die Garderobe hängen und gehst ohne Jacke. Glaubst du mir nicht, sagst du, okay, vielen Dank für die Information, aber ich behalte meine Jacke an. Ja? Entscheidung. Entscheidung. Habt Glauben an Gott. Das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. So, das heißt, meine Ermahnung, lass die Jacke zu Hause, es ist warm heute, wird dir nichts nützen und du wirst den ganzen Tag deine Jacke durch die Hitze schleppen und am Ende wirst du sie irgendwo liegen lassen oder hängen lassen, weil du vergessen hast, dass du eine Jacke dabei hattest. Nützt dir nichts. Warum nicht? Weil du das, was du gehört hast, nicht mit Glauben verbunden hast. Seid ihr bei mir? Es ist unsere Entscheidung. Bin ich bereit, Gott zu glauben? Bin ich bereit, seinem Wort zu vertrauen? Letzte Stelle für heute. Markus Evangelium Kapitel 6, Vers 35. Das ist die Geschichte von Jairus. Seine Tochter ist schwer krank. Er ruft Jesus, er sagt, komm zu mir. Sie sind unterwegs zu seinem Haus. Und da kommt diese Geschichte mit der blutflüssigen Frau. Jesus wird aufgehalten. Und während diese Frau geheilt wird und Jesus sich umschaut und sagt, wer hat mich angerührt? Und dann das Gespräch mit der Frau anfängt, trampelt Jairus von einem Bein aufs andere und sagt, Meister, bitte komm, meine Tochter liegt im Sterben. Die Frau war 12 Jahre krank. Jetzt könnte sie noch eine halbe Stunde länger krank sein, dann ist auch okay. Aber es geht um das Leben meiner Tochter. Nachdem Jesus fertig ist mit dem Gespräch mit der Frau, gehen sie weiter. Und dann kommt jemand vom Haus von Jairus und sagt, bemühe den Meister nicht länger, deine Tochter ist gestorben. Was sagt Jesus? Vers 35, Markus 6, Vers 35. Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Was ist das? Oh, habe ich was falsch aufgeschrieben? Markus 5. Dankeschön, Markus 5, 35. Okay. Vielen Dank, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Markus 5, 35. Fürchte dich nicht, glaube nur. Was haben wir hier? Hier haben wir wieder einen Imperativ, eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung. Furcht ist auf der einen Seite, Glaube ist auf der anderen Seite. Du kannst nicht beides haben. Jairus, wofür entscheidest du dich? Schau, Furcht ist das Gegenteil von Glauben. Furcht ist das Gegenteil von Glauben. Furcht ist pervertierter Glaube. Furcht funktioniert genau nach den gleichen Prinzipien. Wir hatten gesagt, Glaube kommt aus dem Hören. Woher kommt Furcht? Furcht kommt auch aus dem Hören. Ja? Furcht kommt auch aus dem Hören. Ja, nicht unbedingt jetzt immer akustische Stimmen, aber das sind auch Gedanken, die wir hören. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Und welcher Stimme neige ich mein Ohr zu? Fürchte dich nicht, glaube nur. Wir können nicht zur gleichen Zeit Gott glauben, seinem Wort glauben, seinen Verheißungen glauben und der Stimme der Furcht glauben zur selben Zeit. Das ist, was Jesus in einem Satz zusammenfasst. Er sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Deswegen haben wir diese extreme Betonung in der Bibel immer wieder. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Auch wenn du noch kein großer Bibelleser bist, hast du unter Garantie diese Aussage schon mal irgendwo gefunden in der Bibel. Fürchte dich nicht. Kann das sein? Ja? Schon mal gelesen? Mal gehört? Ja? Findest du immer wieder. Jemand hat mal gesagt, es ist 365 Mal in der Bibel. Ich habe es nicht nachgezählt, aber ich kann mir es gut vorstellen. So, wir können nicht gleichzeitig dem glauben, was Gott sagt, was sein Wort sagt, und gleichzeitig dem glauben, was unser Körper uns sagt, was unser Verstand uns sagt, was unsere Erfahrung uns sagt, was andere Menschen sagen, was der Arzt sagt, was die Umstände sagen, was mein Kontoauszug sagt. All diese Dinge können Furcht in uns hervorbringen, wenn sie dem entgegengesetzt sind, was das Wort Gottes sagt. Hat das schon mal jemand erlebt? Ja? So, wem hören wir zu? Wem hören wir zu? Wessen Wort verbinden wir mit Glauben? Dass wir sagen, ja, Herr, so ist es. Es ist unsere Entscheidung. Es ist unsere Entscheidung. Es hat mit unserer Entscheidung zu tun. Und es ist nicht schwer. Gott macht es für uns nicht schwer. Es ist nicht kompliziert. Lass uns mal aufstehen, zusammen beten.